Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und zur Episode 101 begrüßen wir den Tobi und den Tobi. Hallo, Tobi.
Hallo, Phil und Tobi.
Hallo, anderer Tobi.
Hallo, Tobi und Phil.
Wow, das läuft richtig gut. Wie geschmiert geradezu.
Der andere Phil?
Ich wollte nicht das Wort wörtlich von dir wiederholen und dachte, ich drehe es einfach um, aber ja, das ist ein bisschen in die Hose gegangen.
Ja, deswegen, das ist doch gut, dass die Hinterunterhaltung machen wir einfach so weiter. Ja, wie geht's euch denn im dunklen Deutschland?
Prächtig, prächtig. Frisch ist es geworden.
Mhm, ja, das stimmt.
Mhm, ja. Auch bei dir, Tobi?
Auch bei mir ist es frisch geworden, aber hier drin geht's zum Glück dank der Heizung einigermaßen.
Also bei uns war gestern schon Adventsmarkt-Auftakt. Und das war ein bisschen so, als hätten sie den in den Herbst verlegt. Es war zwar frisch, aber sonnig und frei von Schnee und Niederschlägen. Es war ein ganz seltsames Gefühl. Normalerweise ist man ja froh, wenn man wieder weg ist, weil das Wetter so eklig ist. Und jetzt war man froh, dass man wieder weg ist, weil es halt einfach langweilig war. Das hat man aber vorher nicht mehr gemerkt, weil ein vor der Langeweile schon das schlechte Wetter immer vertrieben hat. Ja, ich glaube, ich werde auch mal eine Petition wahrscheinlich aufmachen müssen, dass man den Kalender anpasst an das neue Wetter. Das macht ja alles gar keinen Sinn mehr mit den Jahreszeiten. Oder man muss die Jahreszeiten neu auf die Monate mappen, damit es wieder irgendwie sinnvoll wird. Das ist alles falsch.
Also ich wäre ja für eine dynamische Anpassung, da müsste Weihnachten dann die nächsten 3 Jahre erstmal ausfallen, bis dann wir dann irgendwann wieder Schnee haben und dann haben wir Schnee irgendwann im März 2020. Dann holen wir es danach.
Der dynamische Kalender.
Genau.
So der Viktorianische und der Gregorianische und jetzt der Hellvigoranische, der dynamische.
Der dynamische Wirtzsche Kalender. Ja, das wird dann wahrscheinlich dazu führen, dass immer, wenn es schneit, ein Kind sagt, so, jetzt ist Weihnachten.
Jetzt ist Weihnachten.
Genau, es schneit. Hier, wo sind die Geschenke?
Ja. Nee, ich bin gestern auch schon aus Versehen über den Weihnachtsmarkt gelaufen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nur ins Kino gehen. Aber vor dem Kino, da musstest du dich halt durch den Weihnachtsmarkt schlagen. Wo ich im Kino übrigens, schönen Gruß an Dani, eine Leserin von uns getroffen habe.
Na, guck an.
Beziehungsweise gesehen habe.
Wie hast du das denn herausgefunden?
Na, die ist hin und wieder, wir machen ja vor dem Berlin-Epris immer so ein Abendessen.
Ah, ja.
Mit Lesern und sowas, ne? Und naja, da war die halt die letzten 4 Jahre immer dabei und auch so habe ich die schon mal gesehen. Ja, und dann im Dunklen des Kinos ist es natürlich schwer zu erkennen, aber ich dachte, die kenne ich, wie die sich da ihren Mann habe ich auch schon gesehen beim Rennen irgendwie, den kenne ich auch noch. Und dann schieben die sich mit einem großen Popcorn da 3 Reihen vor mir rein. Und dann habe ich über Twitter geschrieben, ja, Tatsache, sie war 3 Reihen vor mir. Ja, schönen Gruß!
Ich fand die Idee vom Dennis, du hast das ja in unseren WhatsApp-Chat geschrieben und die Idee vom Dennis fand ich ganz gut, einfach mal random Degrassi ins Kino zu rufen,
Degrassi,
zu gucken, was passiert. Das hätte vielleicht auch geholfen.
Obwohl, das war aber so ein Film, da kann man nicht reinbrüllen. Das war Aufbruch zum Mond, Riesenschauempfehlung, ne? Tobis Kino-Tipp der Woche! Unbedingt reingehen. Ich bin ganz selten im Kino, aber dafür bin ich, also das lohnt sich wirklich. Da würde ich auch nochmal reingehen. Aufbruch zum Mond.
Aufbruch
zum Mond. Und der ist so mitreißend, da kann man gar nicht Degrassi reinschreien.
Wahnsinn.
Sonst käme ich da ohne Kopf raus aus dem Saal.
Beeindruckende News.
Wir hatten die letzte Woche auch beeindruckende News.
Erzähl.
Oh, die Überleitung, sie gefällt mir sehr gut. Es gibt
5 Sterne, gerne wieder.
Plus 1. Es gibt ja den Test, den nicht unbedingt Rookie-Test, aber einen In-Season-Test. Und zwar nach dem Saisonauftakt direkt in die Ria. Es gibt nach Marrakesch auch nochmal einen und nach Mexiko gibt's auch nochmal einen. Also 3 Testtage nach den Epris sind vorgesehen in der anstehenden Saison. Und für den Lauf in Saudi-Arabien wurde die Meldeliste veröffentlicht. Und auf dieser Meldeliste stehen ganz viele Formel-E-Fahrer natürlich, aktiver Natur wie auch schon nicht mehr aktiver Natur. Nico Müller, der ist irgendwie im Dunstkreis der Formel-E immer gewesen, auch in Marokko letztes Jahr schon gefahren. Der ist wieder zurück. Aber viel interessanter, ganz viele Teams setzen neben ihren Stammfahrern auch auf weibliche Testfahrerinnen. Die Idee war eben, weil Saudi-Arabien sich ja mit der Vision 2030 gerne in das Licht der liberaleren Staaten rücken wollen würde, wo jetzt beispielsweise im Zuge dessen auch Frauen erlaubt wurde, Autos zu fahren und sowas. Das war ja, ja, wie aus dem Mittelalter bis 2017 und das wurde denen eben erlaubt im letzten Jahr. Ein erster Schritt, so wurde es damals betitelt. Und der zweite Schritt wäre jetzt eben auch im Motorsport die Frauen endlich ans Lenkrad zu lassen. Und ja, als PR-Streich hat man dann eben gesagt, lass doch möglichst viel, also nicht, dass das, nicht, dass die Frauen nicht fahren können, so ist es nicht, aber es hat so einen Beigeschmack, finde ich, dass da eben, weil es Saudi-Arabien ist und die sich gerne so darstellen würden, jetzt auf einmal 7 Frauen auf der offiziellen Meldeliste auftauchen. Naja, aber das ist zu viel Meinung für einen Einstieg. Wir müssen, glaube ich, erstmal sagen, ja, Tobi, genau, wer da jetzt alles mitfährt. Also wir haben, ja genau, mach du mal ruhig, ich hab jetzt.
Genau, richtig. die Meldeliste ist veröffentlicht worden. Da muss man direkt nochmal dazu sagen, dass kurzfristig ein Name, der auf der Meldeliste hätte erscheinen sollen, nämlich wieder gestrichen wurde. Und zwar handelt es sich dabei um die Formel-3-Fahrerin Sophia Flörsch, die ja letzte Woche so schwer in Macau verunglückt ist. Die hätte eigentlich für HWA da an den Testfahrten teilnehmen sollen, dem Vernehmen nach. Aber wie gesagt, ist jetzt von der Meldeliste gestrichen worden. Deshalb sind noch 7 Frauen übrig, sag ich mal, die für jeweils eins der Teams testen. Ich würde sagen, lassen Sie einfach mal der Reihe nach durchgehen. Fangen wir mal an mit DST Cheetah. Die haben einen Namen da, sag ich mal, auf der Liste stehen, der durchaus aus der jüngsten Vergangenheit bekannt ist. Es ist die Kolumbianerin Tatiana Calderon. Deshalb etwas bekannter geworden, weil sie kürzlich, ich glaube nach dem Rennen in Mexiko war es, tatsächlich mal den aktuellen Sauber Formel 1 Boliden testen durfte im Rahmen eines Filmtages, der da gedreht wurde. Im regulären Tagesgeschäft, sage ich mal, fährt die gute die GP3 Series mit durchwachsenem Erfolg, sage ich mal vorsichtig. Wie gesagt, da jetzt für DST Cheetah bei den Testfahrten aktiv. Tobi?
Die nächste Frau, die wir in Diria begrüßen dürfen, das ist eine Dame, die ist seit Jahren bei BMW dabei und fährt, ich meine, GT4, das muss ich jetzt gleich nochmal nachschauen. Richtig. Tourenwagen auf jeden Fall. Ehemals gestartet in der Formel V8 3,5 von Renault. Das ist die gute Beitzke Wisser aus Holland, den Niederlanden. Die startet bei BMW sowohl an, also ja, nicht sowohl an, sondern die fährt für BMW neben Alexander Sims.
Ja, bei Venturi haben wir eine Fahrerin, die den geneigten Interessenten an der Formel E durchaus bekannt vorkommen dürfte, nämlich die Schweizerin Simona De Silvestro. Sie ist in der Vergangenheit auch schon bei Andretti Formel E gefahren, ist die erste und auch bislang einzige Frau, die in der Formel E jeweils Punkte erzielt hat und kommt auf diese Art und Weise wieder in die Formel E zurück, indem sie für Venturi fahren wird.
Zum ersten Mal in der Formel E dabei im Team NIO ist die Britin Jamie Chadwick, bekannt dadurch, dass sie 2015 die British GT Championship gewonnen hat. Das ist so ein bisschen wie DTM mit Fahrerwechsel. Sehr, sehr hoch angesehene Rennklasse dort in England. Auch in einigen Formelserien schon mal angetreten, hauptsächlich aber eben Autos mit Dach. Und die hat sich in den letzten Jahren ein bisschen nach oben gekämpft und in diesem Jahr die britische Formel 3 in Angriff genommen, ist dort Gesamtachte geworden und jetzt testet sie zusammen mit Oliver Turvey im NIO.
So, gehen wir mal weiter in der Liste. Dann haben wir bei Mahindra auch eine Fahrerin, die durchaus schon Formel-E-Erfahrung sammeln durfte, nämlich Catherine Legg. Die Britin ist in der ersten Formel-E-Saison 2 Rennen gefahren, ist auch, ich sag mal, in den letzten Wochen durchaus hier bei uns auch schon mal im Gespräch gewesen, weil sie nämlich als Fahrerin für die Jaguar I-Pace E-Trophy bekannt gegeben wurde, wo sie für das Team Ray Hall Letterman Lanigan Racing antreten wird.
Dann gibt es bei Virgin die Testfahrerin Amna Al-Kubaisi, eine aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, gebürtig aus Washington, Virginia, wie wir gerade rausgefunden haben. Also dort geboren, allerdings ihre Wurzeln eben in den Emiraten, tritt auch unter der Rot- Mann, jetzt wollte ich Farben nennen, scheiße. Der rot-grün-weiß-schwarzen Flagge der Vereinigten Arabischen Emirate an. Sie startet für Virgin.
So, wer mitgezählt hat, dem dürfte auffallen, dass nur noch ein einziger Name fehlt. Nämlich ist das für das Team Nissan Edams durchaus auch ein Name, den man hin und wieder mal gehört hat, nämlich Carmen Jorda. Eine Spanierin, ist eine ganze Zeit Entwicklungspilotin bei Renault gewesen, ist aber eher, ich sag mal, durch einen fragwürdigen Auftritt in Mexiko in der letzten Saison im Formel-E-Kreisen bekannt geworden, nämlich, dass sie da tatsächlich Frauen empfohlen hat, sich für ihre Zukunftsaussichten im Motorsport eher in Richtung Formel E als in die Formel 1 zu orientieren, weil dort die körperlichen Belastungen geringer wären, glaube ich, waren ihre Worte. Und damit wäre die Formel E besonders gut für Frauen geeignet. Kann man sich vorstellen, dass das nicht so gut angekommen ist. Aber wie gesagt, die Gute erhält die Möglichkeit bei Nissan Edams ins Steuer zu greifen und ja, man darf gespannt sein.
Jetzt gibt's ein paar Teams, die haben ihre Testfahrer nominiert, aber keine Frau dabei. Das ist auch nicht schlimm, aber der Vollständigkeit halber wollen wir die einfach nochmal nennen. Da haben wir einerseits Audi, die starten eben nur mit besagtem Nico Müller, und dann haben wir Jaguar, wo statt einer Frau Mitch Evans ins Lenkrad greifen wird.
Tja, warum das jetzt so ist, weiß man nicht, oder? Ich meine, alle haben da mitgespielt, sagen wir mal, bei diesem Spiel irgendwie. Ja, klar, ich meine, sie wollen damit was sagen oder was zeigen. Woher das jetzt kommt, ist ja auch, glaube ich, relativ egal. Aber jetzt haben 7 von den 10 Teams mitgemacht und Audi sagt dazu gar nichts. 11, Entschuldigung. Und Audi sagt dazu gar nichts. Und Jaguar sagt, ja, wir haben ja hier die E-Trophy, da fahren ja die Frau Legg und Celia Martin, die wir auch vor ein paar Episoden mal erwähnt haben, die fahren da ja mit und dann passt das doch schon. Also die haben schon auch irgendwie, weiß nicht, klingt so ein bisschen nach schlechtem Gewissen, ne? Dass dann der Herr Stammfahrer fährt, weil ihnen vielleicht belastbarere Daten sicher wichtiger sind als die Show, die das unter Umständen mit sich bringt oder die Aussage, die man damit machen will oder soll. Und Audi, glaube ich, hält sich irgendwie bedeckt und macht einfach Business, tut so, als wäre nichts. Ich finde es schon ganz interessant, ehrlich gesagt. Jetzt, egal welches Team sagt, ja, lass die anderen mal machen, wir machen das nicht. Ob das jetzt Audi, Jaguar oder sonst wer ist, das finde ich ist jetzt erstmal egal. Aber dass sie da nicht alle geschlossen irgendwie mitspielen, das finde ich schon interessant. Weiß aber noch nicht genau, was ich da reininterpretieren sollte. Vielleicht gar nichts. Man weiß es nicht.
Ja, würde ich nicht zu viel reininterpretieren. Es war halt optional. Ne? Das wurde ausgesprochen, die Einladung von der Formel-E-Verwaltung. Wir hätten es gerne oder fänden es schön, wenn in Saudi-Arabien ein paar Frauen testen würden, was auch super toll ist. Also ich habe vorhin gesagt, hat einen Beigeschmack. An sich muss man allerdings sagen, es ist immer positiv zu sehen, wenn, naja, auf einer großen internationalen Bühne sich sowohl männliche als auch weibliche Rennfahrer gegeneinander messen dürfen. Und das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, wie ich finde, weil das eben in den letzten 100 Jahren des Rennsports in den seltensten Fällen so war. Deswegen, an sich ist es positiv. Und die paar Teams, die jetzt nicht mitgemacht haben, die würde ich nicht so zwingend an Pranger stellen irgendwie, weil es war halt wirklich optional. Und da gibt es bestimmt einen Grund dafür. Naja, ist halt so, ne?
Kann man auch nachvollziehen. Ich sag mal, als Team hat man da im Endeffekt meiner Meinung nach überhaupt nichts von, das Auto da irgendwelchen, auch wenn ich jetzt sage, irgendwelche Frauen sind es ja de facto mal. Nichtsdestotrotz darf man sich da auch, wie gesagt, nicht mehr drunter vorstellen, als das ist ein reiner PR-Marketing-Gag, den die Formel E da initiiert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig, was das angeht, wenn da, ich sag mal, Menschen wegen ich sag mal, anderen Gründen als ihrem Können, ihren Fähigkeiten, ihrem Talent bevorzugt werden und für solche Anlässe speziell ausgesucht werden. Wie gesagt, mag jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt klingen, aber wenn man sich mal da vorstellen würde, dass das jetzt nicht für Frauen ausgeschrieben wäre, sondern für Farbige oder für Menschen, die einer bestimmten Religion anhängen. Da muss ich ja hier gerade als Deutscher ja immer noch ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich da mich in die Richtung äußere. Weiß ich nicht. Also finde ich nicht gut. Also kann ich eigentlich in der Form nicht unterstützen. Also wie gesagt, halte ich auch nicht viel von, vor allen Dingen, jetzt hat man da 7 Frauen in den Autos sitzen, selbst wenn sie sich gut schlagen würden, von den 7 Frauen durfte keine einzige tatsächlich Formel E fahren. Das muss ich ein bisschen erklären, der Hintergrund ist ja der, dass die FIA vor einigen Jahren verhindern wollte, dass unerfahrene Piloten in hohe Rennklassen gesetzt werden, ohne dass sie notwendige Erfahrung haben. Da war Max Verstappen, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, der nach nur einer Formel-3-Saison sofort in die Formel 1 aufgestiegen ist, bei Toro Rosso damals. Und deshalb hat man da dieses Punktesystem eingeführt, das unter anderem für die Formel 1 Superlizenz notwendig ist, aber auch für die E-Lizenz für die Formel E. Es muss also jeder, der in der Formel E bei einem E-Prix an den Start gehen will, und noch keine E-Lizenz besessen hat, sage ich mal so, nach dem Superlizenzschema der FIA 20 Punkte in den letzten 3 Jahren errungen haben. Und ich sag mal, die einzige von den Frauen, die auf der Liste steht, die überhaupt schon irgendwelche Punkte da errungen hat, ist Catherine Legg, die durch den 2. Platz in der WeatherTech Sportscar Championship in den USA 10 Punkte auf dem Konto hat. Aber auch das ist nur die Hälfte von den Punkten, die sie eigentlich brauchen würde, um tatsächlich mal ein Formel-E-Rennen fahren zu dürfen. Ja, die anderen Fahrerinnen haben genau 0 Punkte. Ich sag mal, wenn man sich mal die Erfolge der Fahrerinnen ansieht, die da jetzt ausgesucht wurden. Carmen Jorda hatten wir zum Beispiel eben angesprochen, die für Nissan fahren darf. Deren Karriere-Highlight ist ein 28. Platz in der GP3 Series 2012. Das ist so weit weg von, ich sag mal, einer erfahrenen Rennfahrerin, wie man eigentlich, oder einem erfahrenen Rennfahrer, ich drück's mal geschlechtsneutral aus, wie man eigentlich nur sein kann. Ich kann mich noch an eine Kontroverse gerade im Zusammenhang mit ihrem Namen erinnern, damals, als sie als Entwicklungsfahrerin von Renault bekannt gegeben wurde, hat ein männlicher Fahrerkollege, der auch für den Posten in Frage kam, dann sehr, sehr spöttisch sich in den sozialen Medien darüber geäußert, dass sie bei Simulatorfahrten 7 Sekunden pro Runde langsamer gewesen sei als er. Ich denke mal, das dürfte dann schon so ein bisschen verraten, um welche Größenordnung wir da hier bei der ein oder anderen Fahrerin, die wir hier auf der Liste haben, reden. Wie gesagt, von den ganzen Fahrerinnen hat lediglich Catherine Legg Punkte erzielt für die Superlizenz. Die anderen haben noch keinen einzigen Punkt zusammen. Und wie gesagt, fallen halt, ich sag mal, aus Rennfahrersicht nicht durch sportliche Erfolge auf, sondern eher dadurch, dass sie gute Chancen hätten, bei Germany's Next Topmodel unter die Top 20 zu kommen, eher als bei einem Autorennen.
Genau, du könntest halt als Maßgabe auch sagen, okay, du musst Hollywood-Star sein oder so. Ja, die haben ähnliche Erfahrungen, ja, was das Rennen angeht. Also es ist
definitiv.
wie auch Tobi B. schon sagt, eher ein Marketing-Ding. Ich mache jetzt auch keinen einen Vorwurf, der da nicht mitspielt, ne? Denn rein objektiv macht es halt einfach vorne und hinten keinen Sinn. Da ist es besser, wenn du dir Leute holst, die ausreichend Punkte auf dem Konto haben. Da ist die Formel eher immer an irgendwelchen Leuten dran, die nicht nur viele Punkte, sondern auch einen großen Namen haben. Und nachdem ja Felipe Massa zum Beginn der kommenden Saison in der Formel E auftreten wird, mehren sich ja immer wieder die Gerüchte, und ich sage sehr deutlich Gerüchte, dass man versucht, Fernando Alonso, den spanischen Ex-Formel 1-Weltmeister, in die Formel E zu holen. Und zwar sollte man sich des Gerüchten zufolge auch horrende Summen kosten lassen. Jetzt momentan wurde halt kolportiert, dass man ihm ein Formel 1 Gehalt angeboten habe, wenn er in die Formel E käme. Und jetzt müsste man mal schauen, was er so verdient hat die letzten Jahre. Und daraus könnte man dann schlussfolgern, dass dieses Angebot irgendwo über 30 Millionen Euro liegen müsste. Und das hat weder Alonso bestätigt, noch das Team, um das es geht, Nissan Edams, hat das bestätigt. Ich denke, sie tun gut daran, das nicht zu bestätigen, ob das jetzt Fakt ist oder nicht. Es ist halt schon, keine Ahnung, man braucht einfach in der Silly Season auch große Schlagzeilen mit großen Namen und bekannten Gesichtern, oder? Was glaubt ihr, was steckt dahinter? Mehr als das oder ist es nur Quatsch?
Ich glaube, also ganz Quatsch würde ich es nicht betiteln, aber es ist tatsächlich mehr Wunschdenken als Fakten nennen. Ja, ich meine, Alonso ist halt ein cooler Name, ne? Der Formel E würde so einen Namen wie Fernando Alonso ganz sicher gut tun, so wie Felipe Massa der Serie jetzt in den nächsten 10 Monaten auch gut tun wird. Aber wie Phil das schon ganz richtig gesagt hat, das ist wirklich nur Spekulation und da ist nicht viel dran. Der hat jetzt erstmal ein bisschen was zu tun, der möchte die Triple Crown gewinnen und das ist auch sein gutes Recht. Das heißt, er möchte Formel 1 Weltmeister werden, hat er schon geschafft. Er möchte die 24 Stunden von Le Mans gewinnen, hat er schon geschafft. Und er möchte das Indy 500 Rennen gewinnen, was im nächsten Mai stattfindet. Ich glaube, am Wochenende des Berlin E-Prix müsste das wieder sein. Hat er noch vor. Und das hat jetzt erstmal Priorität. Der möchte ein bisschen Spaß haben in den nächsten Jahren und ein paar Autorennen fahren. Aber sich wirklich fest zur Formel E committen, allein von den Aussagen her bewertet, die man von Alonso gehört hat in im letzten halben Jahr, würde ich das jetzt nicht allzu realistisch einschätzen. Allerdings, Quelle dieses Gerichts ist Auto, Motor und Sport. Und dann auch nicht ein ganz unbekannter Name, nämlich Michael Schmidt. Und das ist zumindest im deutschsprachigen Journalismus und Motorsportjournalismus einer, der wirklich Rang hat und Namen. Also was Schmidt sagt, das hat schon meinem Eindruck nach nicht immer Hand und Fuß, aber zumindest
eine Hand.
Ein Ansatz von beidem.
Ja gut, dass Alejandro Agag ja schon seit längerem dran interessiert ist, den guten Fernando in die Formel E zu bekommen, ist ja auch kein großes Geheimnis. Was mich so ein bisschen irritiert, ist die Tatsache, dass ihm Nissan das Angebot gemacht hat. Jetzt ist es ja nun mal so, Alonso ist, ich sag mal, lange Zeit McLaren Honda gefahren, wird jetzt kommende Saison auch das Indy 500 fahren. Da hat er das Team die Wahl zwischen zwei Motoren, nämlich wieder Honda und Chevrolet. Alonso fährt in der WEC, da läuft ja die Supersaison 2018 bis 2019, die mit dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans enden wird. Müsste auch im Mai oder im Juni sein, kommendes Jahr. Da fährt er für den Konkurrenten Nissan, sag ich schon, Quatsch, für die Konkurrenten Toyota, ne, ist natürlich schon mal so eine Sache. Und dann soll er jetzt dann in der Formel E quasi gleichzeitig mit dem dritten großen japanischen Hersteller fahren. Also ich glaube, das ist eine Sache, da müssten die Verträge alle schon sehr, sehr flexibel ausgelegt sein, damit sich das miteinander vereinbaren ließe. Wie gesagt, ich könnte mir da sehr gut vorstellen, dass zumindest in einem der Verträge eine entsprechende Klausel steht, dass Alonso da nicht für einen direkten Konkurrenten in einer anderen Rennserie antreten dürfte. Wie gesagt, das ist reine Spekulation, aber ist normalerweise so üblich. Wir alle erinnern uns an die Geschichte mit Robin Freins damals. Was heißt damals? Vor einem Jahr, der quasi bei Andretti trotz sehr, sehr guter Leistungen vor die Tür gesetzt wurde, weil er im GT-Sport einen Vertrag mit Audi besaß und für Audi als Fahrer in der GT4, glaube ich, an den Start ging. Und das schloss sich damit aus, dass er bei dem von BMW unterstützten Andretti Formel E-Team fuhr. Wie gesagt, was Ähnliches vermute ich da auch in einem der Verträge bei Alonso. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass das deshalb nicht zustande kam. Auf der anderen Seite, natürlich würde ein Name wie Alonso der Formel E gut tun. Auf der anderen Seite muss man da aus Sicht der Formel E allerdings auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zum Auffalllager für die ausgemusterten Formel-1-Piloten wird. Das ist ja ein Vorwurf, der durchaus schon das ein oder andere Mal in der Vergangenheit geäußert wurde. Und ich sag mal, wo dann aber auch die Erfolge von Leuten wie Daniel Abt oder Mitch Evans in der jüngsten Vergangenheit, ich sag mal, von so ein bisschen die Leute von abgebracht haben, dass das eben nicht mehr so ist. Aber wie gesagt, wenn da jetzt dann noch mehr Leute, die sich in der Formel 1 nicht mehr durchsetzen können oder warum auch immer da ihre Karriere beenden, in die Formel E wechseln, hätte das vielleicht da auch an einem Punkt bestimmt einen gewissen Nachgeschmack. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, Stoffel Van Dorn ist ja dann jetzt ein weiterer früherer Formel 1 Pilot, der sich da auch nicht hat durchsetzen können und jetzt sein Glück in der Formel E versuchen wird.
Ich habe ein schönes Zitat gelesen, ich weiß nicht, ob es auf Reddit war oder auf Twitter, da hat jemand gesagt, da ist also das ganze Geld vom Gosen hin.
Das, das ist halt ein gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker, Verstörungstheoretiker hätte ich fast gesagt.
Das ist gut.
Ja, sehr gut. Dann behalten wir diesen Gedanken im Hinterkopf, gerade wenn es aus bisher eigentlich zuverlässiger Quelle kommt, dann können wir ja zumindest davon ausgehen, dass wir das Gerücht noch ein bisschen am Leben erhalten können. Und
das ist ganz sicher.
Ja, dann können wir orakeln und für und wieder abwägen und von der kompletten Abwegigkeit mal absehen und einfach so tun, als wäre es real, so ein bisschen wie das, was jetzt kommt, was alle mögen lieben, wo jeder drauf steht, nämlich
der Formel E Fakt der Woche.
Takuma Sato hat die beste Quote aller jemals in der Formel E gestarteten Piloten in Sachen schnellste Runde. 100%. Bei jedem Rennen, an dem Sato teilgenommen hat, hat er die schnellste Runde gedreht. Na gut, war auch nur eins. Aber bei aber Takuma Sato ist der einzige Fahrer mit einer 100%igen Fastest Lap Quote.
Ja. Okay.
Kann man auch mal wissen. Achso, ich vergaß. Phil leitete mich dazu an, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, dir nochmal so schön auszureden. Deswegen, Takuma Sato hat die beste Quote aller Fahrer.
Sehr gut.
Wow. Ich habe gerade noch gelesen, was ganz anderes. Tony Ross, der Renningenieur von Valtteri Bottas aus der Formel 1, der verlässt seine Chefingenieursrolle bei Mercedes, um dann im nächsten Jahr den Mercedes-Werkseinstieg in die Formel E anzuführen.
Na guck mal, noch jemand mit Weitsicht. Sehr kluger
Mensch. Wo hast du das nur gelesen?
Im Internet.
Im Internet.
Okay.
Reicht das als Quelle? Quelle Internet.
Ach so. Ich hatte den Link gerade eben, während wir über Fernando Alonso sprachen, von Twitter bei uns in die Formel E Gruppe bei WhatsApp kopiert. Deshalb.
Ah, okay. Nee, da habe ich nicht reingeguckt.
Ich habe das ganz allein
gefunden auf Twitter. Oh,
Wahnsinn.
Ja?
Super. Der Timo hat es nämlich auch schon retweetet.
Ah ja.
Ja, flinken Daumen heute.
Ja.
Tja, da siehst du mal. Und noch eine Meldung, wo wir gerade dabei sind. Zeug, was im E-Pod so reinkommt.
CBMM Niobium macht eine ganze Menge mehr Formel-E-Kram. Die haben wir im letzten Jahr schon in Punta del Este gehabt und in Rom. Und die sponsern dieses Mal mit dem Namen den Mexico City E-Prix, der CBMM Niobium Mexico City E-Prix. Außerdem gibt es
Wahnsinnig Sponsoring. Wahnsinnig und klangvoll.
Ja, ist eine Katastrophe, schon letztes Jahr gewesen, weil Punta del Este sind ja auch schon drei einzelne Worte, ne? Und dann war es der CBMM Niobium, nee, doch, das auch, Punta del Este E-Prix. Und noch besser war es dann der CBMM Niobium Rome E-Prix presented by Mercedes EQ. Ah, ich werde es nie vergessen.
Bevor es ausgesprochen ist, bin ich schon eingeschlafen. Das kann man doch so nicht machen. Wer macht denn da das Marketing? Ach, ich weiß es nicht.
Wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, die sponsern einmal Hongkong-Rennen noch dazu, nicht als Namenssponsor, aber als Sponsor und die Gala in New York nach dem Saisonfinale und den Berlin-E-Prix. Wo wir gerade bei Berlin sind, E-Port-Mehrwert. Vielleicht könnte es demnächst ein paar Meldungen zu Berlin geben.
Oh oh.
Haltet die Augen offen. eFormel.de, die Adresse zum Glück.
RSS-Feed abonnieren, nichts verpassen. Ah ne, das bin nur ich, der sowas macht wahrscheinlich. Naja. Ihr müsst schon wissen,
was ist RSS?
Bitte?
Was ist RSS?
Ja, genau. Also Tobi, du müsstest das ja eigentlich wissen. Darauf gehen wir nicht ein. Ihr könnt auch Twitter machen, da könnt ihr das auch lesen. Twitter ist halt handgemachtes RSS, zumindest bei eFormel.de. Man könnte es ja auch automatisieren, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast.
Wo man uns auch abonnieren kann.
Genau, lass uns ausklingen.
Auf Patreon.
Ja.
Lass uns den wöchentlichen Patreon-Plug vornehmen. Da gibt's nämlich den richtig heißen Scheiß. Patreon.com/ePod mit noch mehr E-Pod. Das macht ja so oder so schon so viel Spaß. Und Patreon ist noch viel spaßiger. Deswegen unbedingt vorbeigucken. Da gibt's jetzt Interviews die Woche. Das wird herrlichst. Außerdem Pre- und Post-Show, das, was bei den normalen E-Pods weggeschnitten wird, bleibt auch mit dran. Also nochmal mehr E-Pod-Spaß für alle, die es interessiert. Mal vorbeigucken. Patreon.com/ePod.
Und danke allen, die schon dabei sind. Und prinzipiell allem und jedem einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüsschen.
Tschüsschen. Tschüss.